Ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem heutigen Sonntagsgottesdienst.
Stille werden und beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir jederzeit und durch das, was dein Sohn am Kreuz vollbracht hat, zu dir kommen dürfen als unseren Herrn, als unseren Heiland, als der, der zur rechten Zeit seinen Sohn gesandt hat, damit wir so schlicht und einfach durch Glauben zum Leben, zur Vergebung, zur Gnade kommen dürfen. Dafür wollen wir dir immer wieder von Herzen danken. Wir danken dir für dein Wort. Wir beten, dass du durch dein Wort auch uns heute Morgen unsere Herzen erreichen kannst und dass du zu uns sprichst. Wir beten um das Segnen des Hörens und des Redens deines Wortes. Amen. Wie das auch schon Stefan gesagt hat, Paulus ist auf der Reise nach Jerusalem und er fährt an Ephesus vorbei und kommt nach Milet, das ungefähr 50 Kilometer südlich von Ephesus liegt, in diesem Hafen Miletus oder Milet, nachdem wie man das nach dem alten römischen Namen ausspricht. Und er möchte aber trotzdem die Ältesten dieser Gemeinde dort treffen. Das ist die Gemeinde, in der Paulus über 3 Jahre lang gedient hat, dort war, und einiges von dem, was er dort und wie er dort gearbeitet hat, haben wir in den gelesenen Versen einen Eindruck bekommen. Und nun möchte er sie doch nochmal treffen, um sie zu sehen. Er möchte sie treffen und das war ihm ein Anliegen, nachdem er doch 3 Jahre lang dort aktiv gedient hat, aktiv jeden Einzelnen, wie es heißt, unter Tränen ermahnt und ermutigt hat, sie noch einmal zu treffen, bevor er nach Jerusalem geht. Und dadurch seiner Ausdruck und seiner Sorge, beides, spielt in diesen Versen eine Rolle, doch so auch Ausdruck zu geben. Nun, und so kommen wir eben zu dieser langen Rede, die wir im Kapitel 20 eben finden. Und es ist etwas Besonderes, diese Rede. Es ist die einzige Rede im Buch der Apostelgeschichte, die direkt an Christen gerichtet ist. Wir finden manches, auch die Rede von Paulus auf dem Areopag, die an Nichtgläubige gerichtet ist. Aber diese Rede hier in Apostelgeschichte 20 ist einzigartig. Wir haben dann schon viele Briefe, klar, aber in der Apostelgeschichte ist das eine der wenigen, ganz wenigen Stellen, wo wir nicht nur erwähnt haben, dass Paulus zum Beispiel sehr lang gepredigt hat oder geredet hat, bis in die Nacht hinein, das war in den ersten Teil von Kapitel 20, sieht man das, das hat dann einen tragischen kleinen Unglücksfall gegeben, aber der wieder behoben werden konnte. Aber hier haben wir den Text sogar, den Text dieser Rede, wie aufgeschrieben für uns. Und das Besondere ist, er spricht es nicht nur allgemein zu Christen, sondern er spricht im Speziellen zu Ältesten einer Gemeinde. Und wenn man das zählt oder zählen würde, es ist eine der längsten Reden, die wir in der Apostelgeschichte finden. Und das macht diese Rede, dieses Treffen von Paulus mit den Ältesten zu etwas Besonderem und zeigt etwas von der Bedeutsamkeit, von der Wichtigkeit dieser Passage, die wir im 20. Kapitel eben dieses Buches finden. Nun, Paulus spricht zuerst natürlich die Ältesten einer Gemeinde in Ephesus an. Aber es ist klar, dass der Geist Gottes, der uns dann letztlich doch auch diesen Text überliefert hat, damit nicht nur die damaligen Ältesten im Fokus hatte, sondern letztlich jeden von uns. Damit wir etwas von dem Charakter und Wesen dieses wichtigen Dienstes der Ältesten in der Gemeinde kennenlernen. Nicht nur diese Passagen haben, wo im 1. Timotheusbrief und im Titusbrief von den Qualifikationen die Rede ist, sondern wie aus einer langen Dienstzeit, 3 Jahre doch immerhin, geschöpft die Essenz dessen, was diesen Dienst so wichtig und besonders macht, zu haben zu unserer Ermahnung und Erbauung. Und für die, die es direkt betrifft, eine wichtige Erinnerung, dieses 20. Kapitel. Eine wichtige Erinnerung, dass jeden Ältesten immer wieder daran erinnern soll, welche Schwerpunkte, welche Prioritäten, welche Gewichtung er all dem, was so im Laufe einer Ältestenschaft alles auf einen einströmt, wie aber doch immer wieder fokussiert bleiben muss auf vielleicht zumindest 3, aber ganz sicher 4 Dinge, die Paulus in diesen Versen uns vor Augen malt. Und deshalb möchte ich euch mitnehmen heute Morgen in eine mindestens vierfache Ermahnung, oder wir können das anders sagen, Paulus zeigt uns ein Bild von 4 wichtigen Bereichen, die für uns als Älteste wichtig sind, die für Älteste wichtig sind. Und, das möchte ich auch am Anfang sagen, wenn wir die Qualifikationen anschauen, die wir in diesen beiden erwähnten Briefen finden, dann merken wir, dass faktisch alles, bis auf eines, was dort von als Maßstab oder als Richtschnur für Älteste verwendet wird, eigentlich in anderen Stellen auf jeden einzelnen Gläubigen auch zutrifft. Bis auf eines. Nun, was sind diese 4 Ermahnungen oder diese 4 Bereiche, die besonders wichtig sind? Ich möchte das so formulieren, wie das Paulus ähnlich für eine Sache formuliert, nämlich mit diesem Gedanken: Scheue dich nicht vor den Herausforderungen in deinem Dienst für die Gemeinde. Das sehen wir vor allem in Vers 22 und bis 24 in diesem Brief. Scheue dich nicht vor den Herausforderungen, vor den Schwierigkeiten, Problemen, Ungemach, was es immer sein mag, in deinem Dienst für die Gemeinde. Und ich formuliere das bewusst so allgemein, weil das grundsätzlich an uns alle geht, aber insbesondere natürlich an solche, die in dieser besonderen Verantwortung stehen. Und folge hier in dem Vorbild des Paulus, Verse 22 bis 24. Das zweite ist: Scheue dich nicht, den ganzen Ratschluss Gottes in deinem Dienst für die Gemeinde zu lehren und zu verkündigen. Folge dem Vorbild und der Ermahnung des Apostels auch hier, besonders Vers 26 und 27 aus diesem Kapitel. Das dritte: Scheue dich nicht davor zurück, auf dich selbst und auf die Herde zu achten. Folge der mehrfach klaren Ermahnung des Apostels, siehe vor allem Verse 28 bis 32. Und dann: Scheue auch dich nicht davor zurück, für die Herde ganz praktisch zu sorgen. Folge auch hier dem Vorbild des Apostels, besonders die Verse 33 bis 35. Sind hier im Fokus. Nun, wir werden wahrscheinlich nur zu den ersten 3 kommen, aber die sind mir sehr wichtig. Ich lese einleitend zu diesem ersten Punkt nochmal die Verse 22 bis 24. Und siehe, jetzt reise ich gebunden in meinem Geiste nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus ist entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Und er weiß genau, dass das eine gefährliche Reise für ihn ist. Überall übrigens, wo Paulus hingekommen ist, hatte er mit Schwierigkeiten, mit Ungemach, mit Problemen zu kämpfen, vor allem wegen den Anfeindungen durch die, wie es hier in diesem Buch oft heißt, den Juden. Und er weiß auch, dass wenn er nach Jerusalem kommen wird, ihm starke Opposition entgegenkommt. kommen wird. Es wird Diskussionen, Gespräche, Sitzungen, alles Mögliche geben. Und dann weiß er sogar noch, was ihm der Geist Gottes mitteilt auf diesem Weg dorthin. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt mir Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so Führung durch den Geist Gottes erlebst, wie es hier Paulus das uns in diesem knappen Vers schildert. Und wenn dir der Heilige Geist etwas sagt und genau so etwas sagt, dann würde ich das sehr wahrscheinlich als ein klares Zeichen des Geistes Gottes interpretieren, dass ich nicht dorthin gehen soll, dass ich irgendwo ganz anders hingehen soll vielleicht. Ich meine, wenn wir die Apostelgeschichte kurz durchgehen würden und an den Stellen innehalten, wo es zum Beispiel heißt, dass der Geist Gottes den Brüdern die Schritte nach Asien oder wo auch immer hin verwehrt hat und sie müssen irgendwo anders hingehen und so weiter, da merkt man, wie geistgeführt die Brüder um Paulus und er dort unterwegs waren. Und nun eine Situation, die wahrscheinlich mir sagen würde, okay, ich lasse die Finger von Jerusalem, das ist nicht mein Ding. Das scheint mir der Geist Gottes doch sehr deutlich zu sagen. Wenn wir noch weiterschauen in Kapitel 21, dann tritt noch ein Prophet auf, ein Abakapus, und dann noch Töchter von Propheten, die mir sehr, sehr deutlich machen würden, hey, ist das wirklich Gottes Wille? Aber das war für Paulus keine Frage. Er geht um des Evangeliums willen und er ist sich dem Wert der Botschaft des Kreuzes sehr wohl bewusst. Deshalb fürchtet er nicht, das Kreuz auch all dessen zu tragen, was nun ihm der Geist von Stadt zu Stadt ankündigt. Das ist ein gutes Prinzip, ein gutes Motto für jeden von uns. Seine Aufgabe war es, das Evangelium, wie es heißt, der Gnade Gottes zu verkünden. Das ist dann mein kleines Leben. Er hat es gelernt, dass er den Wert und die Bedeutung dieser Botschaft der Gnade Gottes höher einschätzt, sogar als sein eigenes Leben. Und das erinnert mich an diese Verse, die wir alle kennen, dass wer sein Leben halten will, lieben will, der wird es letztlich verlieren, weil er vielleicht genau an dem scheitern wird, dass er den Wert dieser einen Botschaft zu gering schätzt. Und diese Kühnheit, sich nicht zu scheuen vor all dem Ungemach, das dann kommen würde und dann auch gekommen ist, diese Kühnheit soll uns Vorbild sein. Soll uns Vorbild sein. Ich meine, nach dieser Zeit war Paulus nie mehr frei. Aber der Herr hat ihn doch dorthin geführt, wo er sich auch das Sehnen hatte, nämlich nach Rom zu kommen. Das wäre eine interessante Geschichte, wie sich das abgespielt hat und wie das Zeugnis der Gnade und Güte Gottes ist. Und auch der hier in der eigenartigen Wege der Gnade und Güte Gottes. Aber in dem liegt eine gewisse Gefahr, nämlich dass wir normalerweise als Menschen, wie wir sind, vor Schwierigkeiten, vor Problemen, vor Ungemach, vor solchen negativen Herausforderungen, wie zurückscheuen. Und das besonders auch im Dienst als Älteste in einer Gemeinde. Vielleicht generell im Dienst, wenn du für die Geschwister etwas tust. Vielleicht stehst du dann in der Gefahr, dich vor denen, die zu meiden, von denen du weißt, dass sie eher nicht so einfache Geschwister sind, die sich so leicht überzeugen lassen, die vielleicht etwas dickköpfig sind, die in deinen Augen etwas eigenartig sind und so weiter. stehst auch in Gefahr, wir stehen in der Gefahr, dass wir Konfliktsituationen meiden, wo wir merken, ja, wenn wir das jetzt ansprechen würden, dann haben wir eine Riesendiskussion. Wir zögern oft, eine klare Position einzunehmen, weil wir wissen, dass wir damit anecken werden oder Diskussionen oder Unruhe auslösen werden, obwohl sie vielleicht wichtig und entscheidend wäre. Wir scheinen uns hier und da das Richtige zu tun, von dem wir wissen, dass es richtig ist, biblisch gesehen, aber wir wissen auch, dass das manche aufregen wird. Und dann tun wir es nicht. Wir wollen keine Risiken eingehen, obwohl das christliche Leben, das geistliche Leben, sehr viel mit Risikobereitschaft, menschlich gesprochen aus unserer Perspektive, zu tun hat. Und so ist die Gefahr, dass wir immer wieder zurückweichen und diese Versuchung erlegen, um des Friedens willen, um der Ruhe willen, um all den anderen Dingen willen, die uns vielleicht in Ungemach bringen können, eben uns zurückzuziehen. Nicht zu dieser Entschiedenheit zu kommen, um diese Botschaft der Gnade Gottes mit all ihren Facetten auf den Leuchter zu stellen. Ich meine, keiner von uns würde in so einen Dienst hineingehen, egal welcher jetzt, auch ob Ältester oder Diakon oder andere, mit dem Gedanken, ja, ich möchte irgendwie schauen, dass ich auf den bequemsten Weg hier durch diesen Dienst hindurchkomme. Das nicht. Aber oftmals haben dann Begegnungen Narben hinterlassen, Verletzungen, sodass wir auch in der Gefahr standen, wie Zyniker zu werden. Das ist eine von den Problemen, die wir in manchen christlichen Gemeinden sehen. Und deshalb zurückweichen, deshalb uns zurückziehen. Und hier ist Paulus uns ein wichtiges und entscheidendes Vorbild. Wir sollten unser Leben, unser kleines Leben mit all dem, was wir uns so gerne für unser Leben auch vorstellen, nicht so wichtig nehmen in Bezug auf die Einzigartigkeit und die Bedeutung der Botschaft der Gnade Gottes. Und wenn es darum geht, um die Gnade Gottes, dann wollen wir in der gleichen Kühnheit und Geradheit das auszusprechen, von dem wir wissen, dass es dem Evangelium der Gnade Gottes entspricht. Und unser Gedanke und Anliegen sollte sein, was bringt in dem, was ich tue oder vielleicht nicht tue, die Ehre Gottes zum Ausdruck. Und das sollte uns leiten. Und hier ist uns Paulus ein Vorbild, der trotz der Schwierigkeiten und all dem, was dann gekommen ist, wir können das Kapitel für Kapitel verfolgen, er sich nicht davon hat abbringen lassen, nicht zurückgewichen ist, sich nicht gescheut hat, in aller Klarheit und Deutlichkeit diesen Weg zu gehen. Das Zweite geht es um Vers 26 und 27, die ich nochmal lesen möchte. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, denn ich habe nichts zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Paulus beschreibt die Botschaft, die er verkündigte in diesen 3 Jahren, auf ganz verschiedene Art und Weisen, wie auch hier in Vers 27. Er bezeichnet sie als die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, Vers 21. Er bezeichnet es als das Evangelium der Gnade Gottes, Vers 24, haben wir gelesen. Er bezeichnet es als die Botschaft des Reiches Gottes, Vers 25, als den ganzen Ratschluss Gottes, Vers 27, und das Wort seiner Gnade in Vers 32. Er verwendet also eine ganze Menge von verschiedenen Beschreibungen, Bezeichnungen für genau dasselbe, nämlich diese Botschaft der Gnade Gottes. Es sind nicht verschiedene Themen oder Botschaften, die er gehalten hat, sondern unterschiedliche Arten und Weisen, dasselbe, das gleiche Evangelium mit verschiedenen Worten zu beschreiben. Und diese Bezeichnungen zeigen uns, wie umfassend eigentlich diese Botschaft des Evangeliums ist. Wie einer gesagt hat, es ist letztlich der gesamte Ratschluss, der gesamte Plan Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit für die Menschheit und für die Schöpfung, der in der Heiligen Schrift geoffenbart ist und in Jesus Christus erfüllt wurde. Dieser Ratschluss, dieser Plan Gottes finden wir in der Schrift. Und Paulus verkündigte 3 Jahre lang auf sehr engagierte Art und Weise genau das, den ganzen Ratschluss Gottes. Er hat nichts zurückgehalten. Eine kleine Fallstudie machen wir, um uns das noch plastischer vor Augen zu führen, wie vielfältig dieser Ratschluss Gottes letztlich ist. Wenn wir ganz kurz nur an den Epheserbrief denken, wir könnten an den Römerbrief denken, wir könnten an manchen Brief denken, aber denken wir ganz kurz an den Epheserbrief. Es geht ja um die Epheser, um die Ältesten dort, wo Paulus 3 Jahre war. Nun, wenn wir mal schauen, in Gedanken und durch diesen Brief hindurchrasen und anfangen aufzuzählen, was für Themen, was für theologische Themen Paulus in diesem Brief, allein in diesem kleinen Brief, bestehend aus 5 Kapiteln und einigen Versen, 200 Verse, wenn ich richtig im Kopf habe, dann werden wir staunen, wie vielfältig er das Evangelium Gottes thematisiert. Wir finden in diesem Brief die Lehre des Dreieinen Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und im Besonderen finden wir, wie jede Person der Gottheit in der Erlösung der Seinen beteiligt ist. Der Vater mit diesem ewigen Ratschluss, der Sohn, der sein Leben gegeben hat, der Geist, der nun das vollbrachte im Leben derer anwendet, die an ihn glauben. Das in einer Tiefe und Weite durch den ganzen Brief hindurch. Deshalb geht es auch in diesem Brief um Errettung. Rettung durch diesen dreieinigen Gott. Es geht um Erwählung, um Zuvorbestimmung, um Erlösung, um ein Erbe, um Wiedergeburt, um Bewahrung und Sicherheit der Gläubigen. Wir könnten diese Liste noch fortsetzen. Das wird alles in diesem einen kleinen Brief thematisiert. In diesem Brief geht es auch besonders um dieses Einssein, diese Einheit des Gläubigen mit oder in Christus. In keinem anderen Brief finden wir die Formulierung in Christus so oft wie im Epheserbrief. Und die Verse 3 bis 14 aus dem ersten Kapitel enthalten genau 14 Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses in Christus, wo Paulus betont, wie wichtig und entscheidend unser Verständnis sein soll, dass wir in Christus sind und was das bedeutet. Etwas, von dem wir oftmals nicht ganz genau wissen, wie wir mit dem umgehen sollen, mit dieser theologischen Formulierung, wenn ich das so sagen darf, dass du und ich durch den Glauben nun in Christus sind. Und dieses in Christus bezeichnet eine innigste, ewige Verbindung zwischen ihm und dir und mir. Dann das, was dieser Brief über die Gemeinde sagt, über die universelle Gemeinde wie über diese lokale Gemeinde, bestehend aus Juden, aber auch aus Heiden, die nun, nachdem diese Scheidewand abgebrochen worden ist, ein Volk sind für den Herrn. In all ihrer Vielfalt ausgerüstet mit Gaben, um Gott Ehre zu bringen und dieses Wachstum des Leibes zu bewirken. Und dann noch, in keinem anderen Brief finden wir das Wort Wandeln so oft wie in diesem Brief. Wenn es um den christlichen Wandel, um Hingabe, um Heiligung geht. Ob es um den geistlichen Kampf geht, um Beziehungen, in die wir stehen, bis zur Ehebeziehung und so weiter. Dieser Brief hat eine ganze Fülle von Wahrheiten, die zu dem gesamten Ratschluss Gottes gehören. Und wir haben noch gar nicht geredet über die Schöpfung, über die Vorsehung Gottes, über die Bündnisse Gottes, über das Reich Gottes, über Prophetie, über Endzeit und so weiter, die auch alles in dieses Paket hineingehören. Und jetzt ahnen wir irgendwie, ja, dass Gott uns nicht nur ein Buch, sondern eine ganze Bibliothek bestehend aus 66 Büchern geben musste, damit wir etwas von dem anfangen zu erfassen, was der gesamte Ratschluss Gottes ist, den er uns zeigen möchte. Und das, dieser Vers 27, muss ich wirklich, ob du nun ältest oder nicht bist, in dein Herz eingraben. Der ganze Ratschluss Gottes. Nicht nur so häppchenweise Dinge, wie das in manchen Gemeinde- oder Gemeindebewegungen gemacht wird, sondern der ganze Ratschluss Gottes. Und das sollten auch eine Gemeinde von ihren Ältesten erwarten, dass sie in dieser Art und Weise die Verkündigung gestalten. Nun ein zweiter Aspekt. Normalerweise braucht es nicht sehr viel Kühnheit oder Mut, etwas weiterzugeben, von dem du irgendwie weißt, dass da eh alle damit einverstanden sind. Es braucht aber Mut und Entschiedenheit, eine gewisse Kühnheit, wenn du etwas vom Wort Gottes weitergibst, von dem du weißt, dass es manche eben gar nicht mögen. Und auch da besteht die Gefahr, dass wir, wie schon bei dem ersten Punkt, wie immer wieder auf dem Rückzug sind, uns scheuen, in solche Spannungen hineinzureden. Deshalb weichen wir aus, dass wir nur noch über die Dinge aus dem Wort Gottes predigen, wo wir wissen, dass die größte mögliche, dass der kleinste gemeinsame Nenner gefunden wird und keiner sagen kann, ja, das sehe ich anders und so weiter und so fort. Letztlich nur das, was wir alle eh mögen, Psalm 23 zum Beispiel, und wo wir uns alle auch ganz gut fühlen dann dabei und denken, doch, das war ein guter Sonntag, eine gute Predigt, erbauend. Aber war sie etwas wirklich, wo du etwas mehr gesehen hast von diesem gesamten Ratschluss Gottes in dem Evangelium der Gnade Gottes? Und deshalb, und so kommen wir ganz normal, ganz natürlich zu Vers 26, wo es heißt, interessanterweise, ich weiß nicht, ob euch so etwas aufgestoßen ist, wo das gelesen worden ist, darum bezeuge ich, heute, am heutigen Tag, dass ich rein bin von allem Blut. Denkt man, okay, ist jetzt irgendwie spannend. Aber Paulus verwendet dieses Bild, das wir in Hesekiel 33 finden, wo Gott zu dem Propheten Jeremia spricht, Hesekiel 33, es gibt was Ähnliches auch dort, aber in Hesekiel 33, Vers 7 bis 9, du nun Menschensohn, heißt es dort, ich habe dich, dem Haus Israel, zum Wächter gesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Munde hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich zu den Gesetzlosen spreche, Gesetzloser, du sollst gewisslich sterben und du redest nicht, um den Gesetzlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Das ist genau das Bild, das hier Paulus im Kopf hat. Wenn du aber den Gesetzlosen vor seinem Wege warnst, damit er von demselben umkehre und er von seinem Wege nicht umkehrt, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, du aber hast deine Seele gerettet. Es liegt denen, die das Wort Gottes verkündigen, eine gewisse schwere Verpflichtung auf. Und Paulus sagt das hier so, ja, schau, ich fühle mich wie als dieser Wächter aus Hesekiel 33, dem Gott nun Einblick gegeben hat in diesen gesamten Ratschluss Gottes. Deshalb ist es mein größtes Anliegen, dass ich genau das tue. Denn es liegt eine Verantwortung mir auf, wenn ich es nicht tue. Und auch deshalb dann all diese Teile, wo es um Gericht, um Verlorenheit, um Verwerfung und so weiter geht, Themen, die wir alle nicht so mögen, mache ich mich schuldig am Blute der Menschen. So formuliert das Paulus hier sehr, sehr präzise. Und deshalb sagt Paulus, ich halte nichts zurück. Auch die schweren Dinge, auch die Dinge, die jeden herausfordern in seinem Denken, in vielleicht manche seiner liebgewordenen biblischen Überzeugungen. Denn es geht um eine gewichtige Verantwortung, die denen, die das Wort Gottes weitergeben, obliegt. Ob das nun Älteste sind, Verkünder, ob das nun auch in der Sonntagsschule oder irgendwo anders ist. Das ist eine Herausforderung für uns. Einmal die das Wort weitergeben und für uns, die wir das Wort Gottes hören. Dass wir einmal, ja, auch mit dem konfrontieren, aber auch eben von der anderen Seite her gesehen uns mit dem konfrontieren lassen und das nicht sofort dazu führt, dass wir unsere Stacheln aufstellen, sondern dass wir anfangen zu überlegen und die Bibel zu prüfen. Es tun wie die Berührer, die nach jeder Predigt in den Schriften geforscht haben, ob es sich also verhielte. Diese, heißt es, waren edler gesinnt als manche anderen in der Gegend, in der, durch die Paulus gezogen ist. Und ich bin wirklich froh und dankbar auch für Brüder wie Michael Friesen oder Jakob Thiessen oder Benedikt Peters, die wir hier und da bei uns haben dürfen, die dann doch auch Aspekte bringen, die uns etwas aus unserer geistlichen Komfortzone herausnehmen, uns vielleicht herausfordern, um dadurch etwas mehr von dieser Vielfalt dieses Ratschlusses Gottes in dieser Botschaft des Evangeliums der Gnade zu lernen. Wir brauchen das. Es reicht nicht, wenn wir das kleine ABC des Evangeliums wissen. Es gibt übrigens kein kleines ABC des Evangeliums. Es gibt den gesamten Ratschluss Gottes, der das Evangelium, der dem Evangelium auch Sinn und Ziel, diesen Rahmen gibt, um das Evangelium zu verstehen. Und da wollen wir bereit dazu sein, einmal als Hörende zu lernen und als solche, die das weitergeben, in Weisheit das zu tun. Und dann zum dritten und letzten noch kurz. Der dritte Aspekt, den finden wir in den Versen 28 bis 32. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter den Geheiligten. Eine sehr engagierte Passage aus dieser Rede, die hier Paulus bringt, nachdem er diese ersten beiden Punkte, könnte man sagen, gebracht hat, nämlich wo es darum geht, dass wir nicht zurückscheuen, nicht zurückstehen, wenn es darum geht, unser Leben einzusetzen für diese Botschaft, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Probleme oder Herausforderungen, die damit verbunden sein mögen. Und dass wir bereit sind, den ganzen Ratschluss Gottes, das volle Evangelium von Anfang bis Ende zu verkündigen. Und sagt nun so, habt nun Acht auf euch selbst und auf die Herde Gottes. Das Erste, was er sagt, ist interessant, so habt nun Acht auf euch selbst. Das scheint etwas eigentümlich zu sein, vielleicht für manche. In meinen Ohren hat das auch immer etwas, naja, es geht hauptsächlich um die Herde Gottes. Aber er sagt, nein, zuerst du. Zuerst du. Das ist wirklich ein kritischer Punkt für den Dienst, nicht nur für den Ältestendienst. Das trifft genau das, was Paulus auch dem Timotheus schreibt in Kapitel 4, Vers 16 des ersten Briefes. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und bevor Älteste oder Leiter oder Verantwortliche in einem Bereich auf andere achten, müssen sie bei sich anfangen. Und müssen sich eine ganze Reihe von Fragen stellen lassen, die sie beantworten müssen. Und zwar das nicht nur hier und da, sondern am besten regelmäßig, Tag für Tag. Wie steht es mit deiner Lehre? Paulus erwähnt es bei Timotheus. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Wir leben hier, da meint man, in einer lehrfeindlichen christlichen Atmosphäre. Wir merken hier aber, dass Paulus Lehre gerade in diesem ersten Brief an Timotheus immer wieder betont. Wie steht es mit deiner Lehre, deinen Überzeugungen? Sind die biblisch ausbalanciert? Sind die biblisch gedeckt? Hast du deine Hausaufgaben in der Hinsicht gemacht? Wie steht es mit deinem Gebetsleben? Wie steht es mit deinem normalen Lesen der Schrift? Hast du eine regelmäßige Lesung der Schrift? Ist das mehr als nur, dass du ein Andachtsbuch durchgehst? Oder hast du irgendwie einen Plan, der dir hilft, wirklich vielleicht in ein oder zwei oder drei Jahren die ganze Bibel durchzulesen? Wie steht es um deine Ehe? Wie steht es um dein Berufsleben? Wie steht es um deine Familie? Wie ist dein Internetverhalten? Wie gehst du mit den sozialen Medien um? Wie viel Zeit beansprucht das in deinem Alltag? Verglichen mit der Zeit, die du vielleicht im Gebet verbindest. Wie gehst du mit Ärger um? Wie gehst du um, wenn Menschen dich ermahnen? Wenn ein Mitältester dich anspricht. Jede Sünde ist ernst. Aber Sünde unter Leitern, unter Ältesten, ist tödlich. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Schwäche der evangelikalen Gemeinde in Bezug auf die ganze Thematik des Genderismus oder der Sexualität. Warum? Weil oft sich herausstellt, dass gerade die Leiter, die Pastoren, die Ältesten dort schwer fehlen. Wie viele bekannte evangelikale Größen mussten im Laufe ihrer Dienstzeit zurücktreten, auch Bill Hybels zählt dazu und andere, wegen solcher Dinge. Und welcher Schaden wird dort angerichtet? Jede lehrmäßige Abweichung ist problematisch, vor allem wenn sie den Kern des Evangeliums betrifft. Aber theologische Ungenauigkeiten, Unpräzisheiten, Abweichungen unter den Leitern kann sich katastrophal auf das Leben einer Gemeinde auswirken. Deshalb gilt es da nur eines, diese Sünden zu bekennen, sich auch lehrmäßig immer wieder korrigieren zu lassen. Deshalb gibt es mehrere Älteste. Deshalb ist diese Gemeinschaft der Gläubigen so wichtig. Auch die Gemeinschaft mit Gläubigen außerhalb des eigenen engen Kreises, um in einem guten Sinne herausgefordert zu werden, auch über diese Überzeugungen nachzudenken und sie zu reflektieren, vielleicht sogar im besten Fall zu korrigieren, um hier dem Wort Gottes und der Bedeutung des Wortes Gottes möglichst nahe zu sein. Korrigieren und dann ganz neu zu lernen, in der Gemeinschaft, in der Nähe des Sohnes Gottes zu leben, als Leiter, als Ältester, als der, der Verantwortung trägt über andere. Und dann das Zweite, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Das ist letztlich dieser Pastorendienst, den Paulus hier so beschreibt. Und er sagt, es geht um die Gemeinde, die er, Gott, sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Es ist nicht diese komische Bande von Leuten, die sich jeden Sonntag für Sonntag treffen, sondern das sind genau die, die Gegenstand der Gnade Gottes sind, eines Evangeliums der Gnade Gottes teilhaftig geworden sind, die etwas angefangen haben zu erfassen, zu realisieren von diesem großen, ewigen Ratschluss Gottes, den er uns geoffenbart hat. Das Geheimnis seines Willens. Und deshalb die gleichen Fragen gehen an jeden einzelnen Gläubigen. Und es ist legitim, richtig und korrekt, wenn dich ein Ältester anspricht und sagt, wie steht es mit deinem Gebetsleben? Wie verbindlich siehst du dich in der Gemeinde? Wie gehst du mit deiner Bibel um? Wie ist dein praktisches Leben in Bezug auf Familie, Ehe, Beruf und dann manche neuralgischen Dinge, von denen wir wissen, dass sie eine Herausforderung sind, besonders in der heutigen Zeit, Umgang mit Medien und so weiter und so fort. Und das aus gutem Grunde, denn Vers 29 und 30 zählen uns zwei Gründe auf, warum das so wichtig und entscheidend ist. Es werden nämlich verderbliche Wölfe kommen, die die Herde nicht schonen werden, und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden werden. Von außen, von innen werden Schwierigkeiten und Herausforderungen an eine Gemeinde kommen. Und wenn wir den weiteren Verlauf der Geschichte der Gemeinde in Ephesus anschauen, dann merken wir, wie sich das bestätigt hat. Deshalb, Paulus gibt diese Ermahnung, dieses gegenseitigen Aufeinanderachtens aus ganz guten Gründen, aus ganz wichtigen Gründen. Und dann ist das nicht bewegend, wie das Paulus hier zeichnet, in diesem Vers 31. Er spricht von 3 Jahren. Er spricht von Tag und Nacht. Er spricht davon, dass er nicht aufgehört hat, jeden einzelnen von ihnen mit Tränen zu ermahnen. Und dann ahnen wir etwas von der Brisanz des Anliegens, das Paulus für die damalige Gemeinde in Ephesus hatte und die wir auch für unsere Gemeinde haben sollten. Aufeinander achten, dass nicht jemand Mangel leide an der Gnade Gottes, dass nicht jemand zurückbleibe. Ich könnte nun manche Verse in manche Stelle angehen. Zum Schluss noch dieses. Richard Baxter, dieser puritanische Theologe, Pastor und Schriftsteller, schrieb einmal an seine Kollegen über diese Verse: Wenn wir nur 2 oder 3 Zeilen daraus lernen könnten, was für Prediger oder Leiter oder Älteste wären wir dann? Schreibt euch das alles in eure Herzen. Paulus beschreibt in diesen Versen zeugnishaft aus dieser Erfahrung mit den Ephesern über 3 Jahre wachsende Sache über den Charakter, über die Arbeit und die Gesinnung von Ältesten, von solchen, die sich einsetzen, um der Gemeinde in dieser Verantwortung zu dienen. Und nun, Brüder, so schließt er, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Und hier möchte ich auch schließen und mit Gebet enden. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass es in deinem Ratschluss diese Schar der Erlösten, die Gemeinde gibt, für die dein Sohn sein Leben, sein Blut gegeben hat, damit er sich ein Volk des Eigentums erwähle und erlöse, das eifrig sei zu guten Werken, zu deiner Ehre. Und Vater, wir beten einfach um deine Gnade. Wir wollen ja uns alle wie dir selber übergeben und dem Wort deiner Gnade, das die Kraft hat, ja auch hier aufzubauen und uns zu etwas werden lassen, zum Lobe der Herrlichkeit deiner Gnade. Vater, wir beten, dass wir diese Verse mitnehmen, darüber nachdenken und dass du das Nachsinnen über dein Wort in jedem unserer Herzen segnen möchtest. Amen.